Ja, Weihnachten ist für jeden von uns mit ganz, ganz vielen liebgewordenen Traditionen verbunden. Der Weihnachtsbaum gehört dazu, Kerzen, Geschenke, Erinnerungen an die eigene Kindheit, das Paradies in unseren Herzen und dann besonders eben auch in der Weihnachtszeit Trauer um Eltern, Trauer um liebe Menschen, die nicht mehr mitfeiern. Vielleicht auch bittersüße Erinnerungen an die eigene, in die Zeit mit den eigenen Kindern. Dann wieder so Sachen wie Winter. Winter gehört zu Weihnachten irgendwie dazu. Früher jedenfalls Schlittenfahren, der Nikolaus, je nach Kulturkreis mit dem Knecht Rupprecht zusammen. In meiner Kindheit kam der noch mit dem Knecht Rupprecht. Und da musste man aufpassen, dass man nicht in den Sack gesteckt wird. Oder Rudolf das Rentier ist ja ganz berühmt. Je nach Kulturkreis das Küssen unter Mistelzweig, Erdbeertorte in Japan. In Japan ist es so stark. Ein Kollege hat mal jemand eingeladen zum Weihnachtsgottesdienst. Da sagte er, du bist doch Christ, weißt du nicht, um was es geht an Weihnachten? Da kann ich doch nicht in die Kirche rennen, da muss ich mit meiner Familie Erdbeertorte essen. Ja, das sind so Vorstellungen von Weihnachten. Oder ein Japaner sagte auch, als er eingeladen wurde, für mich gibt's dieses Jahr keinen Weihnachten, ich habe keine Freundin. Ja, da denkt man, das hat nur mit dem Küssen zu tun und das ist dann Weihnachten. Aber was ist das denn, dieses Unverzichtbare an Weihnachten? Also ohne das gibt's kein Weihnachten. Wir würden natürlich gleich sagen, Jesus, gell? Das stimmt auch. Aber welcher Jesus? Das Jesus-Baby da in der Krippe? Geht's um den holden Knaben in lockigem Haar? Sicher auch, ja. Aber nicht nur. Also die Geburtstagsfeier ist wahrscheinlich von Jesus, ist die einzige Geburtstagsfeier auf der ganzen Welt, wo man sich auch beim Erwachsenen noch Babybilder zeigt. Also ich wollte das nicht, dass an meinem Geburtstag meine Babybilder gezeigt werden jedes Mal. Ich bin jetzt über 60, ich brauche keine Babybilder mehr. Aber bei Jesus, der ist da irgendwie an Weihnachten hängen geblieben, gell? Welchen Jesus feiern wir denn an Weihnachten? Und da möchte ich jetzt zum ganz schlichten, einfachen Text zurückkehren, den wir alle auswendig kennen, hoffe ich mal. Johannes 3, Vers 16, da steht alles drin. Ich lese ihn aber mit meiner Übersetzung vor. Haben wir hier schon mal an der Wand. So, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Er hat nämlich seinen einzigen von ihm geborenen Sohn gegeben, damit alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, nicht verderben, sondern das ewige Leben haben. Das ist Weihnachten. Ich gliedere die Predigt ganz klassisch mit dieser schönen Alliteration Krippe, Kreuz, Krone. Das ist eine Alliteration, fängt alles mit K an. Also die drei Punkte kommen vor, Krippe, Kreuz, Krone. Das erste ist die Krippe, da haben wir auch eine extra Folie dafür. Das wäre dann die nächste Folie. Klick, genau, das sind die drei Stück. Und jetzt gleich nochmal eine weiter. Jetzt geht's um die Krippe. Gott hat seinen einzigen von ihm geborenen Sohn gegeben. Da müssen wir jetzt zuerst nachdenken, ja, wie ist denn das mit Jesus? Jesus ist ja nicht der einzige Sohn Gottes, oder? Ich meine, wir sind doch auch alle Kinder Gottes. Wie ist es? Ja, jetzt muss man unterscheiden. Jesus ist ein besonderer Sohn Gottes, nämlich der Einzige, der von Gott geboren wurde. Das ist der Unterschied. Wir sind von Gott nicht geboren. Wir sind von Gott geschaffen. Jesus ist der Einzige, der von Gott geboren wurde. Wir haben das ja vor ein paar Monaten gehabt, dieses altkirchliche Glaubensbekenntnis von Nicäa, Konstantinopel, da heißt es von Jesus, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das sind wir Menschen nicht. Wir sind seine Kinder, aber wir sind geschaffene Kinder. Jesus ist der einzige Sohn Gottes, der geboren ist. Das ist hier gemeint. Und diesen einzigen Sohn Gottes, der so geboren wurde von Gott, so eins ist mit Gott, den hat Gott uns gegeben. Das ist Weihnachten. Es ist eine ungewohnte Redewendung. Ein Geschenk gibt man, aber ein Kind, einen Menschen gibt man eigentlich nicht. Der wird geboren. Warum gebraucht Jesus diese Redewendung, dass da ein Mensch gegeben wird? Ja, das haben die Leute damals sofort gewusst. Das war etwa 800 Jahre alter Text. Damals schon Jesaja 9, Vers 5. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Darauf bezieht sich Jesus. Deshalb sagt er, gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat ewig, Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Daran knüpft Jesus an und er sagt damit, ich bin dieser Sohn von Jesaja 9. Ich bin der, der euch gegeben ist. Natürlich hat es auch den Sinn von Schenken. Jesus ist das große Weihnachtsgeschenk. Und da denkt nachher dann der Paulus nach in Römer 8, Vers 32. Gott hat auch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Er hat noch eine stärkere Form, die erkläre ich nachher, dahin gegeben, ganz weggegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Da schenkt uns Gott alles, was er hat. Jesus ist das große Geschenk von Weihnachten. Geschenke müssen schön verpackt werden, gell? Das wissen wir. Je teurer das Geschenk, umso edler das Geschenkpapier. Boah, und dann, was hat der für eine Verpackung, gell? Nicht mal Pampers. Ja, entschuldige, ich sag's mal so, wie es ist. Stoffwindeln. Wisst ihr, wie das? Ja, wir wissen, wie das riecht. Das ist keine tolle Verpackung. Stoffwindeln, so wird der ewige Sohn Gottes geboren, als Kind armer Eltern in einem Stall. Das ist so nostalgisch, die Krippe, gell? Das ist da, wo die Tiere ihr Fressen holen. Da liegt er in der Krippe. Der ist nicht nur Mensch geworden, der ist einer von den elendesten und ärmsten Menschen geworden überhaupt. In einer ganz schrecklichen Zeit, so weit hat Gott seinen Sohn weggegeben, hingegeben. So groß ist das Geschenk Gottes, dass er ganz und gar für uns Mensch wurde. Ein armer, schwacher Mensch, den man anlegen muss und die Windeln wechseln. Der Gott, der ewige Gott, ist unfassbar. Es gab in der ersten Kirche ein Lobpreislied auf diese Tatsache. Man kann das eigentlich bloß im Lobpreis fassen, was da passiert ist. Philipper 2 ist uns dieser Lobpreis übermittelt. Philipper 2, Vers 6. Da lesen wir, er war in göttlicher Gestalt, aber das Gleichsein mit Gott hielt er nicht krampfhaft fest. Wie etwas Geraubtes, das man festhalten muss. Er entäußerte sich und wurde Mensch. Gott schenkt seinen Sohn so sehr, dass er das Kind armer Menschen in einer Krippe wird. Er wurde Immanuel. Immanuel heißt der Gott, der unser Blutsverwandter geworden ist. Einer von uns, der Gott, der einer von uns ist, unfassbar. Das ist der erste Punkt von der Krippe, das große Geschenk. Jetzt kommt das Kreuz. Zweiter Punkt, so hat Gott die Welt geliebt. Wo finden wir denn das Kreuz in Johannes 3, Vers 16? Wir finden das in dem kleinen Wörtchen so. Jetzt wisst ihr alle, gell, also heißt es bei Luther. Oder manche übersetzen dann auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist alles falsch übersetzt, sorry, ja. Das steht eigentlich so, nämlich auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Ja, wie denn? Das steht in den Versen davor, Vers 13 und 14. Da lesen wir, was Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn Jesus erhöht werden, damit alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, das ewige Leben haben. Johannes 3, 14 bis 15. So hat Gott die Welt geliebt. Das ist die Geschichte von der Wüstenwanderung Israels. Die waren ja gut versorgt. Es gab ja zwar nicht jeden Tag Rostbraten, wie der Uwe sagen würde, aber es gab doch genug zu essen. Und irgendwann mal war das denen zu eintönig, der Speisezettel. Die maulten gegen Gott und da ist Gott allergisch. Sag ich mal, das hat ihn sehr getroffen, dass er sein Volk versorgt in der Wüste. Und jetzt schimpfen die über ihn. Und dann hat er sie gestraft. Ja, es kamen da Schlangen, die haben die Leute gebissen, viele sind gestorben. Da haben sie es eingesehen. Also unsere Undankbarkeit, das war Sünde. Da haben wir Gott wehgetan. Undankbarkeit ist eine von den größten Sünden. Denkt man gar nicht so drüber nach, ne? Und dann hat Gott gesagt, okay, ich gebe euch einen Ausweg. Und da hat er schon an Jesus gedacht, natürlich. Da hat er zu Mose gesagt, mach dir eine bronzene Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, wer seinen Blick darauf erhebt, der soll leben. Und so machte das Mose dann auch. Und an diese Geschichte knüpft Jesus an und sagt, so wie der Mose die Schlange erhöht hat, so werde ich erhöht. Ja, nicht an der Fahnenstange, sondern am Kreuz. Und auf diese Weise, dass Gott seinen Sohn am Kreuz erhöht, so liebt Gott die Welt. Das war eine bittere Sache. Wir gehen nochmal zurück zu Römer 8, Vers 32. Gott hat auch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn dahingegeben. Das ist nicht nur gegeben, sondern dahingegeben, das heißt in den Tod nämlich. In den Tod dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was da am Kreuz geschehen ist, das können wir ja nicht sehen. Wir sehen da einen Mann, der da stirbt, wie damals Tausende. Also die Römer haben Tausende von Kreuze aufgestellt und die Juden reihenweise gekreuzigt. Und Jesus war halt einer davon. Wir verstehen das nicht, was da passiert ist, es sei denn, wir haben die Bibel, die es uns erklärt. Und die Erklärung der Bibel ist eben, Gott hat seinen Sohn dahingegeben in den Tod. Was gibt man denn in den Tod dahin? Ganz klar, Altes Testament, Opfertiere gibt man in den Tod dahin. Der Johannes, ganz am Anfang, wie er Jesus das erste Mal sieht, sagt er, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Jesus ist das Opfertier in diesem Sinn. Da gab es damals die Möglichkeit, dass Tieren die Sünde aufgeladen wurde und dann, dass die Tiere stellvertretend für den Menschen gestorben sind und der Mensch, der durfte dann weiterleben. Das ist natürlich eine tolle Sache. Weil das Tier starb, wurde den Menschen das Leben geschenkt. Und was Jesus hier sagt mit dieser Kreuzsache, ja, mit diesem Erhöhtwerden, ist ja doch, ich bin das Opfer, das stellvertretend für die Sünder stirbt, damit sie nicht verderben. Ich gehe in den Tod, damit sie das ewige Leben haben. Wie können wir ermessen, wie schwer es für Gott war, seinen geliebten Sohn als Opfer dahin zu geben, nicht nur sterben lassen, sondern als Opfer für die Sünde, so weit, der Paulus sagt mal, das ist ein unfassbarer Satz, gell? Der wurde selber zur Sünde. Der ewige Gott wird erstmal Mensch und dann wird er zur Sünde. Unfassbar. Jesus ist sein Ein und Alles. Und das hat er uns geschenkt, dieses Ein und Alles. Damit hat er uns alles geschenkt. Wir haben vorher schon den Namen Immanuel gehört. Ja? Immanuel heißt, Gott ist einer von uns Menschen geworden. Oder der Gott, der einer von uns Menschen ist. Jesus musste Mensch werden. Der musste Fleisch und Blut annehmen. Das feiern wir an Weihnachten wie wir. Sonst hätte er nicht unser Stellvertreter sein können am Kreuz. Gell, ein Gott, der da so ein Held ist, so ein, ja, gibt auf dem Internet, ich denke auf Defiant Art, gibt so ein Jesus mit so Muskelpakete, der das Kreuz so auseinanderbricht. So war Jesus nicht. Das war ein schwacher Mensch wie wir und er ist da gestorben als unser Stellvertreter. Da möchte ich ein bisschen was von Japan jetzt kurz erzählen. In Japan wissen die Leute auch, dass sie Sünde haben und Verunreinigung und so, dass es nicht stimmt im Leben. Und da gibt es so ein großes Reinigungsfest. Und bei diesem Reinigungsfest kriegt jeder so eine kleine Papierpuppe, also es ist ein Stück Papier in der Form von einem Menschen. Das nennt man auch, diese Form nennt man Menschengestalt. Ja, die muss genauso aussehen wie ein Mensch, weil jetzt kommt's nämlich, man haucht da seine Sünde und seine Unreinheit drauf und wenn man am Ellbogen was hat, dann reibt man da über den Ellbogen mit drüber und jetzt denkt man halt, die Papierpuppe ist der Stellvertreter und das Böse geht von mir auf die Puppe drauf und dann wirft man die Puppen weg in den Fluss und der Fluss nimmt alles weg und damit ist wieder gut. Das wissen die Japaner auch, dass das nicht geht. Dass ein Stück Papier, auch wenn es dieselbe Form hat, ja nicht unser Stellvertreter sein kann. Da habe ich den Japaner immer erklärt, habe gesagt, eigentlich brauchen wir da einen, der ist wie wir. Und das ist Jesus. Jesus wurde als Mensch erfunden wie wir. Der hat unsere Form angenommen, bis ins Letzte, bis zum Fleisch und Blut und Schweiß und allem, bis zum Sterben. Hat er unsere Form angenommen, damit er Stellvertreter für uns sein kann. Dafür ist er als Mensch geboren, dass er für uns als unser Stellvertreter sterben kann. Erlöser, sagt man auch, gell? Jetzt merkt man schon, gell, das Holz von der Krippe und das Holz vom Kreuz, die gehören sehr eng zusammen. Krippe und Kreuz gehören sehr eng zusammen. Und jetzt staunen wir über diesen Jesus und die große Liebe. Und jetzt setzen wir noch eins drauf. Jetzt kommt nämlich noch der dritte Punkt. Krippe, Kreuz und Krone. Das ist jetzt der dritte Punkt. Das ist das ewige Leben. Jesus ist nicht nur für uns als Mensch geboren und gestorben, sondern, ja, der Paulus sagt mal, sonst ist der ganze christliche Glaube nichts, ja, wenn das nicht auch noch kommt. Der ist auferstanden und der lebt jetzt für immer. Das auch für uns, ja. Wir bekennen das ja im apostolischen Glaubensbekenntnis und für mich ist das kein Geleier, für mich ist das eine ganz wichtige Sache. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Dann hinabgefahren in das Reich des Todes, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Jesu Reich hört am Kreuz nicht auf. Weil er sich so weit erniedrigt hat, wird er gerade erst erhöht. Da fängt es erst an, sagt Paulus dann auch in Philipper 2. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Jetzt nochmal zurück zu Jesaja. Wir lesen heute nicht nur die Geschichte von es ist uns ein Sohn gegeben, sondern wir lesen die Geschichte weiter in Jesaja 9. Da heißt es nämlich, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wo finden wir die Krone in Johannes 3, Vers 16? Ja, Jesus spricht vom ewigen Leben. Das ist die Krone. Ja, also wir wissen das aus anderen Bibelstellen, etwa Jakobus 1, Vers 12, selig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet, Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Oder in Offenbarung 2, Vers 10, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und der, der die Krone verleiht, ist kein geringerer als der Jesus, der ewig lebt. Da steckt die Krone drin, wenn Jesus hier vom ewigen Leben spricht. Er sagt, ihr könnt mir vertrauen. Ey. Das heißt doch, der lebt. Im Toten kann man nicht vertrauen. So wichtig ist es, dass der auferstanden ist. Im toten Menschen kann man nicht vertrauen. Jesus lebt, dem kann man sein Leben anvertrauen. Um das geht's. Nochmal, was ist der Kern der Weihnachtsbotschaft? So hat Gott die Welt geliebt. Er hat nämlich seinen einzigen, den einzig von ihm geborenen Sohn gegeben, damit alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, nicht verderben, sondern das ewige Leben haben. Diese Weihnachtsbotschaft, die kommt mit einer herzlichen Einladung. Willst du ihm nicht dein Vertrauen schenken? Ich sag's mal ganz persönlich, willst du ihm nicht dein Vertrauen schenken? Ich weiß, die meisten von euch, ich denke alle, die sind ja auch schon lang unterwegs mit Jesus. Aber das mit dem Vertrauen, das ist so eine Sache. Mein Vertrauen hält manchmal nicht so lange. Das hört auch manchmal auf, ganz ehrlich, ja. Dann schenke ich es ihm immer wieder neu, mein Vertrauen. Da darf man zu Jesus ganz einfach sagen, im ganz schlichten Gebet, Herr Jesus, ich vertraue dir. Da drin ist das ewige Leben, weil es in Jesus drin ist. Das ist wunderbar. Diese Einladung von Jesus kommt von dem, der Mensch geworden ist, der unsere Niedrigkeit und Vergänglichkeit und unsere Schwäche, unser Fleisch und Blut mit uns teilt, der uns so nahe gekommen ist wie sonst niemand. Was für ein Gott, der uns so nahe ist. Diese Einladung kommt von dem, der an unserer Stelle in den Tod gegangen ist. Er liebt dich mehr als sein eigenes Leben. Gibt es so sonst noch jemand? Ja? Der liebt dich mehr als sein eigenes Leben. Das ist eine ganz normale Reaktion, dass man dann sagt, du hast dein Leben für mich gegeben. Hey, ich gebe mein ganzes Leben für dich. Das ist eine völlig normale Reaktion. Die Einladung kommt von dem, der auch für uns auferstanden ist. Er hat unseren Tod mit uns geteilt und jetzt teilt er sein ewiges Leben mit uns und seine Liebe und seine Freude und das ganze Reich Gottes in alle Ewigkeit. Seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Geduld, seine Freude. Also das ist Weihnachten, gell? Herr Jesus, bitte beschenke mich. Das ist Weihnachten. Amen.